Prüfet alles und das Gute behaltet. Ja, danke Herr, dass du uns dieses wunderbare Wort für dieses neue Jahr schenkst und danke Herr, dass wir heute darüber nachdenken dürfen. Danke, dass du ein Gott bist, der uns nicht alleine lässt, der uns ja durch alle Stürme führen will, der ja auch in dieser Welt, die so voller Veränderungen ist, dass du ja eine feste Größe, ein fester Halt bist, dass du ja immer derselbe bist, unveränderlich in aller Ewigkeit, Herr Jesus. Und danke, dass du uns jetzt heute Morgen hier, so wie wir sind, zusammengeführt hast. Und bitte jetzt, dass du ja all das, was hier nicht hergehört, dass du all diese Dinge beiseite schiebst, dass wir uns voll und ganz auf dein Wort ausrichten können, auf das Gute, was du uns schenken willst, und dass wir das Gute auch behalten. Ja, für jeden Einzelnen bitte ich das, Herr, zu deiner Ehre. Amen. Ja, ich war da ganz überrascht über das Bild, das ich hier gesehen habe, als ich heute Morgen hier reingekommen bin. Ja, das ist auch das erste Bild. Ich habe auch ein paar Folien mitgebracht, das ich auf den Folien habe. Diese Jahreslosung, ja, ich denke, 2025, das ist vom Heiligen Geist geführt, denn diese Aufforderung, und das ist ja ein Imperativ, ne, ist ja in der Bibel jetzt nicht irgendwie optional, dass wir prüfen, sondern wir werden ja richtig da gefordert zu prüfen. Und ich glaube, gerade in diesem Jahr wird es da noch auch von Seiten der Technologien so viele Veränderungen geben. Ne, die Smartphones heute ausgestattet mit künstlicher Intelligenz, dem 0815-Verbraucher, ist es mittlerweile möglich, alles Mögliche da auch zu produzieren und eben auch viele Fälschungen zu produzieren. Ja, wir haben Veränderungen in der Welt, Twitter oder X, da werden die Prüffilter beseitigt, gilt dann auch für andere soziale Medien, und es wird ja so einiges auf uns zurollen und wir sind gefordert zu prüfen in allen Bereichen unseres Lebens, und das gilt dann natürlich auch besonders im geistlichen Bereich. Weiß jetzt nicht, was ihr so üblicherweise prüft, ne? Vielleicht Auto, ist genug Benzin im Tank, genug Luft im Reifen. Ich habe letztes Jahr mal so eine Blutprobe abgegeben, wieder mal. Ne? Männer gehen ja nicht zum Arzt, aber ich musste mal hin, weil ich hatte so einen Zeckenbiss, und das hatte ich schon mal gehabt, zur Borreliose, und bei der Gelegenheit Blutprobe entnommen, habe ich auch mal so einen gesamten Gesundheitscheck gemacht, um eben Gesundheitsrisiken mal zu prüfen. Es wird alles Mögliche geprüft. Ja, und dieses Thema ist für mich natürlich, ich bin ja Pharmazeut, ist es das Thema schlechthin. Wir gehören vielleicht so zu dem Bereich, wo Prüfen letztlich am meisten auf der Tagesordnung steht. Ja, gerade wenn wir Studenten ausbilden, es gibt kein Semester, auch im Praktischen, wo nicht das Prüfen Thema wäre. Warum prüfen wir? Nun, es geht in erster Linie um unsere Sicherheit. Und je nachdem, in welchem Bereich sich das abspielt, kann es sogar Leben und Tod kann auf dem Spiel stehen. Ne? Also ganz wichtig. Prüfen, natürlich sagen, ist ein schönes Wort, aber ja, wie gehen wir eigentlich vor beim Prüfen? Wir brauchen Prüfkriterien, ne? Ganz klar. Und dann anhand dieser Kriterien werden wir entscheiden, das Geprüfte entspricht den Anforderungen oder es entspricht nicht. Okay, ich habe mir jetzt mal gedacht, Arzneibuch, sehr kompetent zum Prüfen. Also in der Pharmazie liegt eine Menge Prüfkompetenz, und deswegen habe ich euch hier mal so ein paar Parameter, also sind drei Parameter im Prinzip, die letztlich bei allen Arzneistoffen, ne, das zieht sich wie so ein roter Faden durch, so letztlich das Grundgerüst. Es wird immer geprüft, Identität, Gehalt, und es wird die Reinheit geprüft. Dann legt man bestimmte Grenzwerte fest. Ja, und in der Vorbereitung auf die Predigt war ich dann so überrascht, wie viele Gemeinsamkeiten es da eigentlich auch im geistlichen Bereich gibt. Wie gut man dieses Prüfkonzept, ne, das natürlich sehr wichtig ist, gerade bei Arzneistoffen, wie gut man dieses Prüfkonzept auch auf die geistliche Ebene übertragen kann. Ich will das mal durchgehen, diese drei Dinge. Zunächst mal die Prüfung auf Identität. Ich meine, ist klar, auch ein Schmuckstück, ist das echtes Gold? Ist es eine Fälschung? Ist es nur Katzengold oder was auch immer? Bei Arzneistoffen ist ganz wichtig. Ne? Das ist das, was immer gemacht werden muss, auch in der Apotheke zum Beispiel, wenn der Großhandel Stoffe für die Rezeptur liefert. Kann ja falsch abpacken. Auch wenn alle anderen Kriterien, Gehalt, Reinheit, wenn das alles irgendwo zentral in Laborräumen getestet wurde, Identität muss man immer prüfen. Denn jetzt gerade auch im Internet, ne, gibt es ja auch viele Fälschungen und im einfachsten Falle ist vielleicht gar nichts drin, aber wenn dann irgendwas drin ist, irgendein anderer Stoff, der vielleicht toxische Reaktionen auslöst, wäre das nicht gut. Ja, und auf der geistlichen Ebene, wie sieht's da aus? Nicht überall, wo Jesus draufsteht, ist auch Jesus drin. Na, man kann von Jesus reden oder Verfasser eines Textes kann viel von Jesus reden, aber für uns bleibt immer die Frage, ist das auch der Jesus der Bibel? Ich meine, ich war ja früher auch in der Esoterik unterwegs, auch da gibt es einen Jesus, die haben kein Problem, das ist dann ein Jesus, ne, der redet auch von Wiedergeburt, meint damit aber was ganz anderes, ne, so im Sinne der Hindus vielleicht. Oder der liberale Jesus, der humanistische Jesus, ne, der humanistische Jesus, der sagt, ja, der Mensch ist das Maß aller Dinge und alles ist gut, solange es dem Menschen dient. Der softe Jesus, der, ach ja, meine lieben Kinderchen, ne, wenn ist alles gut, wenn ihr euch gut dabei fühlt, dann ist das schon in Ordnung. Deswegen, wir müssen prüfen. Und genau das legt uns auch unser Herr nahe. In Matthäus 24, Vers 24 sagt er, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Ne? Es ist nicht immer der echte Christus unterwegs. Und es sind auch in der Vergangenheit schon viele aufgetreten, die sich als Jesus ausgaben, falsche Propheten, falsche Apostel. Ne? In den Sendschreiben zum Beispiel wird diese Gemeinde in Ephesus besonders dafür gelobt, dass sie die falschen Apostel entlarvt hat. Ne? Ihr habt die geprüft und eben auch als falsche Apostel erkannt. Prüfen ist wichtig. Prüfen auf Identität. Ist es wirklich der Jesus? Ist es wirklich der Heilige Geist? Ist es wirklich Gott? Ne? Man kann auch von Gott alles möglich reden. Ne? Ja, ich hatte gerade die Woche im Hauskreis Kamala Harris. Sie hat auch immer zu Gott gebetet. Ne? Es ist immer die Frage, zu welchem Gott? Und an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Prüfen auf Identität bietet Schutz vor Verführung. Der nächste Punkt, der Gehalt. Ne, bei einem Arzneistoff ist natürlich ganz wichtig, ist da auch die erforderliche Menge an Wirkstoff enthalten, um dann das therapeutische Ziel auch zu gewährleisten. Und wie sieht es im geistlichen Bereich mit dem Gehalt aus? Ja, nehmen wir die ganze Bibel oder picken wir uns aus dem Wort Gottes die Rosinen heraus, das, was uns gefällt, ne, das verkünden wir, danach leben wir und die Dinge, die mir jetzt nicht so schmecken, ne, die schiebe ich mal beiseite. Ne. Und dieses Thema ist auch in der Schrift bekannt. Paulus war ja da mit seinen Leuten unterwegs und er hat ja da Gemeinden gegründet. In der Apostelgeschichte ist dann auch diese Abschiedsrede an die Ältesten von Ephesus genannt. Und da sagt er Folgendes, denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Das ganze Wort in voller Schönheit, in voller Breite brauchen wir das Wort Gottes. Denn wenn ich, ja, ich kann zwar die Wahrheit erzählen, Wort Gottes erzählen, aber wenn ich da wichtige Dinge ausblende, dann bekommt das Ganze eine Schieflage. Dann entsteht ein falsches Gottesbild. Also die gesamte Schrift. Wichtig. Und zum dritten Reinheitsprüfungen. Und das ist vielleicht die wichtigste Prüfung überhaupt, auch bei Arzneistoffen. Ich will mal sagen, 100% werden wir nie schaffen bei Arzneistoffen. Allein durch das Herstellungsverfahren, Synthese oder Isolierungsverfahren aus Pflanzenmaterialien oder anderen Materialien, es wird niemals nur das drin sein, nur der Wirkstoff. Das heißt, man toleriert dann bestimmte Verunreinigungen, die da mit reingeschleppt werden und setzt Grenzwerte fest. Die liegen im 0, im prozentualen Bereich 0, Eppes oder je nachdem wird man das sogar in ppm angeben, Parts per Million, zum Beispiel Schwermetalle, toxische Verbindungen. Da wird man eben sowas tolerieren. Und ich glaube, wenn wir das jetzt auf den geistlichen Bereich übertragen, da wird es ähnlich aussehen. Es wird niemals ein Redner oder ein Verfasser eines Textes wird niemals 100% die göttliche Wahrheit rüberbringen. Denn wir sind ja Menschen. Da, wo Menschen am Werk sind, werden Fehler gemacht oder es kommen Färbungen rein. Wenn ich hier rede, allein schon wie ich gewisse Dinge betone, ich habe ja auch eine persönliche Meinung und das wird irgendwo ja so mitschwingen. Das lässt sich ja nicht vermeiden. Und dann ist es halt so, dann kannst du sagen, okay, ich stimme mit dem Verfasser überein oder nee, da bin ich aber anderer Meinung. Das ist ja auch okay. Und deswegen heißt es, prüft alles, das Gute behaltet. Wir müssen ja nicht alles akzeptieren. Ich glaube, das ist eine ganz normale Sache. Es geht ja auch nicht darum jetzt, es gibt ja auch Leute, die haben dann so die Gabe, das Haar in der Suppe zu finden. Aber, und dann kommt irgendetwas, ich muss nicht alles annehmen. Ist im Prinzip dann eine harmlose Verunreinigung, sag ich mal. Das müssen wir auch akzeptieren. Ist aber was anderes, wenn man sagt, hier kann auch 98% einer Darstellung kann biblisch korrekt sein. Wenn dann aber 2% Gift reingemischt wird, dann ist das Ganze nicht mehr gut. Dann ist das, man sagt so, das Gift der alten Schlange, und das wäre ja auch beim Arzneistoff so, wenn da richtig Gift drin ist, dann ist der ganze hilfreiche, segensreiche Stoff dann auch nicht mehr brauchbar, dann hat das Konsequenzen. Und eben auch im Geistlichen, wenn Wahrheit mit Lüge gemischt wird, und das ist ja das Wesen der Verführung, es wird ja keiner so plump daherkommen, dicke Lügen auffahren, wo es ja heute in der Welt gibt ja auch Menschen, die da in der Öffentlichkeit keine Hemmungen haben, da das Blaue vom Himmel runter zu lügen. Aber so plump geht ja keiner vor. Das ist ja immer eine Mischung. Und so hat ja auch die Schlange mit Eva in diesem harmlosen Gespräch, hat ja erstmal so ein bisschen Smalltalk gemacht. Und das ist dann natürlich kritisch. Wenn die Lüge da reinschwingt, dann kann man nur sagen, Vorsicht, hüte dich, das Ganze ist nicht gut. Dann würde ich das beiseite schieben. Reinheit, Reinheitsverlust hat Konsequenzen und das kennt auch die Schrift. Im zweiten Korintherbrief, da schreibt Paulus in Kapitel 11 ist das, die Verse 3 und 4, er schreibt Folgendes: Ich fürchte jedoch, es könnte euch gehen wie Eva. Eva wurde auf hinterlistige Weise von der Schlange verführt und genauso könnten auch eure Gedanken unter einen verhängnisvollen Einfluss geraten, sodass die Aufrichtigkeit und Reinheit eurer Beziehung zu Christus verloren gehen. Das ist bedingt durch diese Lüge, ist die Reinheit in der Beziehung zu Jesus verloren gegangen. Und das hat Konsequenzen. Wenn nämlich jemand kommt und euch einen anderen Jesus verkündet, als den, den wir verkündet haben, dann lasst ihr euch das nur allzu gern gefallen. Ihr findet nichts dabei, euch einem anderen Geist zu öffnen, als dem, den ihr durch uns bekommen habt, oder ein anderes Evangelium anzunehmen, als das, das ihr von uns angenommen habt. Habt ihr diese Abfolge? Anderer Jesus, anderer Geist und die Folge ein anderes Evangelium. Ja, was soll das Evangelium? Das ist eine frohe Botschaft und das Evangelium soll retten. Und auch Paulus im ersten Korintherbrief schreibt er so in Kurzform das Evangelium, was er empfangen hat, Jesus Christus. Was ist das Evangelium? Jesus Christus ist für deine Sünden gestorben, er wurde begraben und ist am dritten Tage auferstanden. Und das ist das Evangelium, das rettet. Und wenn wir ein anderes Evangelium haben, dann wird es nicht mehr retten. Dann ist es tragisch. Ne? Deswegen Reinheitsprüfung eine ganz wichtige Sache. Ja, wonach prüfen wir? Im Falle der Pharmazie ist es einfach. Da haben wir, mittlerweile ist ja auch alles digital, da haben wir das Arzneibuch. Da sind diese Prüfvorschriften und Arzneistoffe von A bis Z. Und man hat immer wieder dieses Grundgerüst, ne? Identität, Gehalt, Reinheit. Als Christen, da haben wir natürlich auch ein wunderbares Buch. Ne? Ein wunderbares Buch, nach dem wir prüfen können. Und das ist natürlich das Wort Gottes, die Bibel. Die Bibel nutzt natürlich nur etwas, wenn ich auch drin lese. Und das wird uns auch nahegelegt und wird auch besonders hervorgehoben im Wort Gottes. Auch wieder Beispiel aus der Apostelgeschichte. Da war auch Paulus mit seinen Leuten unterwegs, die waren zunächst mal in Thessalonik. Da gab es ein bisschen Aufruhr. Ne? Da wollte man das gar nicht so akzeptieren, was Paulus da vermittelt hatte. Und sind sie weitergereist nach Beröa. Und über die Menschen dort schreibt Paulus Folgendes in Apostelgeschichte 17, Vers 11. Die Einwohner Beröas waren offener als die Leute in Thessalonik und hörten die Botschaft Gottes mit Interesse an. Tag für Tag forschten sie in den Schriften nach, um zu prüfen, ob Paulus und Silas tatsächlich die Wahrheit lehrten. Das ist eine meiner Lieblingsbibelstellen. Ne? Da heißt es sogar in der Elberfelder Übersetzung, diese waren edler gesinnt. Ne? Die waren edler gesinnt und sie prüften das täglich und es wird besonders gelobt. Die waren auf der Suche nach der Wahrheit. Ich kenne das, ich war ja auch mal so esoterisch früher unterwegs, auf der Suche nach der Wahrheit, bis ich dann die Wahrheit in Jesus gefunden habe. Er hat mir die Wahrheit ganz deutlich gemacht. Ja, und das mit der Wahrheit ist so ein bisschen das Problem. Wenn wir wirklich prüfen wollen, korrekt prüfen wollen, denn wir sind ja alle irgendwie geprägt in unserer Kindheit, ne? Unsere Eltern haben uns gewisse Dinge erzählt, dann waren wir vielleicht im Kindergarten, da haben wir einiges gehört, dann ging es in der Schule weiter, unsere Freunde, alle haben uns irgendwie bestimmte Meinungen nahegelegt, in der Ausbildung werden wir geprägt. Ja, die Frage, ob uns das gut tut, ne? Alles das, was wir so mitbekommen haben, hat uns das gut getan, um wirklich ja, der Wahrheit auf den Grund zu kommen. Und ja, um wirklich zu prüfen, ob etwas der Wahrheit entspricht, müssen wir noch etwas tun. Müssen wir noch etwas tun und das schreibt Paulus im Römerbrief, Kapitel 12. Und das ist der Schlüssel. Römerbrief, Kapitel 12, Vers 2. Da heißt es, und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, so dass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Ja, der Schlüssel liegt darin, dass wir unser Denken verändern, dass wir uns, ja, so sagt er, erneuern lassen, umgestalten lassen vom Herrn. Dass wir, ja, dass jetzt nicht mehr der Maßstab der Welt gilt. Ne? Das ist das Problem, was die Welt sagt. Die Welt, die unterliegt der Veränderung. Nicht der Maßstab der Welt, sondern Gottes Wort. Davon müssen wir uns vollsaugen, davon müssen wir uns prägen lassen. Und das wird unsere neue Messlatte. Wir müssen das als gut erachten, was Gott als gut erachtet, und das als böse erachten, was er böse nennt. Das ist eine ganz wichtige Sache, denn die Welt, die ist dem Wandel unterworfen, aber unser Herr ist unveränderlich. Hebräer 13, Vers 8, Jesus Christus ist derselbe, gestern und heute und in alle Ewigkeit. Und in Jakobus 1, Vers 17 heißt es, alles, was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. Also alles, was wir bekommen von ihm, das ist gut. Er meint es gut, auch wenn wir das persönlich vielleicht in einer ganz bestimmten Situation anders sehen. Ne? Aber er wird es uns irgendwann mal erklären. Es ist gut. Er, der Vater des Lichts, ändert sich nicht. Niemals wechseln bei ihm Licht und Finsternis. Der Gott der Bibel, der steht zu dem, was er vor 2.000 oder 3.000 Jahren gesagt hat, was er da zu einem bestimmten Thema gesagt hat. Diese Gedanken, die gelten auch heute noch, die gelten auch heute noch. Und wenn das in der Welt ja irgendwie auch anders aussieht, in der Welt ist vieles dem Wandel unterworfen. Das, was man vor 2000 Jahren dachte, ach, wir sehen das heute alle ganz anders. Und das kann sich innerhalb von 100, von 50 Jahren schon vollkommen verändern. Ja, Wahrheit, ne, die Wahrheit, das fing spätestens mit der Philosophie im Griechentum an. Da hieß es, ne, dieser Heraklit, dieser Philosoph, der sagte, der Fluss, in dem du heute noch deine Füße wäschst, ist morgen schon nicht mehr der gleiche. Ne, alles fließt, ne, alles fließt, alles ist veränderbar, alles gibt keine absolute Wahrheit, ne, in der Welt. Wird man nicht akzeptieren. Der Konfuzius, ne, der hat auch eine Wahrheit, nicht nur Jesus, oder auch Mohammed hat eine Wahrheit. Ne, alle haben irgendwo eine Wahrheit. Der Pythagoras und wer auch immer, Aristoteles und welche Philosophen, Psychologen und sonst was, alle haben irgendwo eine Wahrheit. Alles fließt. Und deswegen ist es wichtig für uns, was sind die Koordinaten der Wahrheit. Das ist natürlich Jesus. Ne? Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Hat heute Morgen auch einer gebetet, glaube ich. Ne, das war für mich ein ganz wichtiges Wort mit Jesus. Dann das Wort Gottes. Das Wort war Fleisch. Ne? Also Jesus ist die ins Fleisch gekommene Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit, sagt Jesus im hohenpriesterlichen Gebet, im Gespräch mit dem Vater. Und natürlich hat Jesus auch gesagt, ich werde euch nicht alleine lassen. Ne? Wir haben den Heiligen Geist bekommen, den Geist der Wahrheit, der uns in alle Wahrheit führen wird. Und die drei, egal wo du dich da im Raum befindest, dann hat die Koordinaten, die drei stimmen immer überein. Die werden sich niemals widersprechen. Das ist eine absolute Wahrheit. So, dann wollte ich die Jahreslosung mal so im Kontext ansehen. Die Frage ist ja, was prüfen wir denn? Und das wird auch in Verbindung mit bestimmten Dingen gesagt, wenn wir die Verse aus 1. Thessalonicher Kapitel 5, die Verse 19 bis 21 nochmal lesen. Da heißt es, unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Verachtet prophetische Aussage nicht. Prüft alles und behaltet das Gute. Ja, sind alles Imperative, ne? Wir werden da wirklich aufgefordert, diese Dinge zu tun. Nun, woher kommt das? Es geht ja hier speziell um das Wirken des Heiligen Geistes und um prophetisches Reden. Ja, das sind ja Dinge, kann ja auch Übernatürliches, gerade wenn der Heilige Geist wirkt und wenn man so sich die Schrift anguckt, das sind ja manchmal sehr merkwürdige Dinge, was da alles so passieren kann. Oder prophetische Reden, könnte ich ja auch sagen, ja. Ein Mensch könnte sagen, ja, weiß ich denn, ob das wirklich der Heilige Geist jetzt ist? Weiß ich denn, ob das, was der gesagt hat, das nicht seine eigene Meinung ist? Könnte er ja sagen, nee, gibt es auch viele, die sagen dann, da wollen wir lieber, lassen wir das mal, ne? Wollen wir gar nicht haben. Da können wir auch nichts falsch machen. Ne? Ja, könnte er jetzt auch, was ist dann die Aufforderung in der Schrift? Wir sollen prüfen, ne? Heißt nicht, lasst das mal beiseite, ne, das ist nicht gut für euch, braucht ihr nicht Wirken des Heiligen Geistes, braucht auch hier keine prophetischen Reden, ihr habt ja die Schrift. Ne, gibt es ja Menschen, die sagen das so, ich habe ja die Bibel. Ja, vielleicht will der Herr auch mal so in die Aktualität reinsprechen, vielleicht will er da auch mal was ganz Persönliches, was Spezielles vermitteln oder manchmal ist das ja auch hilfreich, wenn wir so ein Heilig-Geist-Erlebnis, so etwas Besonderes haben, denn der Herr kann auch heute noch Wunder tun, ne? Und das ist auch manchmal gut für uns. Also ausblenden wäre der falsche Weg, wäre nicht gut. Deswegen sind wir aufgefordert zu prüfen. Ne? Denn ich will mal Folgendes sagen, es ist ja nicht immer so, dass alles natürlich, was Wunder ist, das zum Heiligen Geist kommt. Und bei prophetischen Reden sowieso. Prophetisches Reden, was ist das eigentlich überhaupt? Ich könnte ja sagen, manche haben ja so die Vorstellung, das muss ja nicht unbedingt etwas sein, was so auf die Zukunft blickt. In der Bibel war zum Beispiel folgende Sache, da hatte der Herr sich ja Mose in der Wüste zu erkennen gegeben. Dann hat er ihm den Auftrag gegeben, zum Pharao zu gehen. Und Mose, was hat er gemacht? Oh, nee. So wie das ja oft ist, die Menschen, dann hat er als Ausrede, er hat gesagt, ich kann ja gar nicht reden. Und dann sagt Gott zu ihm, kein Problem, da, dein Bruder Aaron, er wird dein Prophet sein. Er wird dein Mund sein, er wird für dich reden. Und das ist eigentlich auch das, was erstmal Prophetie ist. Das heißt, derjenige, der prophetisch redet, der wirkt so als Werkzeug. Der ist der Mund Gottes, er spricht das aus, was Gott sagen will. Das muss noch gar nicht irgendwie auf Zukunft bezogen sein. Das ist erstmal prophetisches Reden. Und das sollen wir nicht verachten. Und es geht jetzt auch gar nicht darum zu gucken, wer hat denn das jetzt gesagt, ach der, was der sagt, das glaube ich sowieso nicht, ne? Der kann viel erzählen, das ist für mich nicht von Gott. Oder dann zu gucken, hat der ein Diplom, hat der einen Doktortitel, hat der einen Professorentitel. Ich hätte es zwar, aber in einem ganz anderen Bereich, ne? Da wäre ich ja gar nicht kompetent. Ja, hat der denn eine theologische Ausbildung? Auch das. Paulus, ne, der hatte da ja eine wunderbare theologische Ausbildung und der hatte gesagt, ich habe das alles für Dreck erachtet. Ne? Also das sind keine Prüfkriterien. Ja, ich will mal sagen, Gott kann sogar einen Esel gebrauchen. Ne? Der hat sogar mal einen Esel sprechen lassen bei Bileam. Ne? Kann auch. Deswegen, wir dürfen da nichts ausschließen. Ja, wie können wir prüfen? Es gibt eine Gabe, eine übernatürliche Gabe, die Unterscheidung der Geister. Dass man dann auch auf übernatürliche Art plötzlich, da redet einer, dann sieht man vielleicht irgendwas über ihm und Gott kann das ja geben. Aber das ist ja nicht die Normalität. Es kann aber jeder Christ kann prüfen, kann rational prüfen und dazu gibt es folgende Aussage im 1. Korintherbrief, Kapitel 14, Vers 3. Das sind Prüfkriterien genannt. Wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Ja, sind so drei Prüfkriterien, das hat er gesagt. Baut das auf? Ist das eine Ermahnung? Trost? Ja, mit der Ermahnung, da haben ja einige Probleme. Da sagen wir, Gott ermahnt nicht, habe ich mal jemanden sagen hören. Nun, das Wort könnte auch mit Ermutigung übersetzt werden. Natürlich klingt für uns ja positiver, als wenn da so der Zeigefinger da steht. Ne? Aber ich glaube, das ist ja einfach die Frage, wo man sich so persönlich bei so einer Sache, in welcher Position man sich befindet. Der eine, der muss dann so ein bisschen hinter dem Ofen hervorgezogen werden. Ne? Dann sagt er hier, prüf doch mal, ob das wirklich von Gott kommt. Der will dich vielleicht da in so eine Position reinbringen. Ne? So Leute, die eher ängstlich sind, brauchen dann Ermutigung. Während der andere, der dann sagt, ach, das kommt nicht von Gott, ne, so die so ganz oben schweben, die brauchen dann vielleicht mal so diesen mahnenden Zeigefinger. Und sagt, komm mal runter, prüf da mal genau, das könnte doch von Gott sein. Ne? Also wie ich das persönlich, wo ich persönlich stehe manchmal, liegt das auf einer Ebene. Ne? Also Ermahnung kann natürlich auch Ermutigung sein. Aber ich glaube, mancher braucht auch eben eine Ermahnung. Und dann heißt es ja auch gleich, in welcher Ordnung das geschehen soll. Ne? Dieses prophetische Reden ist ja auch biblisch. Ne? Wenn ihr zusammenkommt, dann hat der eine irgendeinen Psalmvers, der andere hat eine prophetische Rede, der andere eine Sprachenrede. Aber es muss einer Ordnung entsprechen und es muss geprüft werden. Und hier heißt es dann auch, Propheten sollen zwei oder drei reden und die anderen sollen es beurteilen. Also ist auch wieder dieses Prüfen, alles was öffentlich gesagt wird, darf und soll geprüft werden. Ne? Auch wenn ich jetzt hier irgendwas erzähle, es ist gut, zu Hause dann nochmal die Schrift aufzuschlagen und dann wirklich mal zu prüfen, was hat denn der da so erzählt? Ist das auch, entspricht das auch der Schrift? Dann bist du edler gesinnt als irgendwelche anderen, die das nicht tun. Na, die Schrift ist ja nichts Negatives jetzt zu prüfen, dass man sagt, er hat so den Kritikgeist und so. Das ist biblisch, wir prüfen. Ne? Hat ja nichts mit negativer Kritik zu tun. Okay. Auch die andere Sache, das Wirken des Heiligen Geistes, und das ist ja auch wichtig, dass man das prüft. Und das sagt uns auch die Schrift. Im ersten Johannesbrief, im Kapitel 4, heißt es in Vers 1, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt gekommen. Ausgegangen. Also auch hier eine Identitätsprüfung. Ne? Falsche Propheten gibt es eine ganze Menge. Und wir sind eben aufgefordert. Und auch wenn jetzt irgendwie etwas Ungewöhnliches, etwas Außergewöhnliches passiert, heißt das noch lange nicht, dass das vom Heiligen Geist gewirkt ist. Ne? Wenn wir zurückdenken am Hof des Pharaos in Ägypten, da hatte Mose ja einige Wunder vollbracht und diese Zauberer am Hof des Pharaos, dieser Jannes und Jambres, die konnten die ja in gewisser Weise diese Dinge reproduzieren. Natürlich ist Gott der Mächtigere, irgendwann war dann auch damit vorbei, aber auch die Gegenseite kann Wunder vollbringen. Und deswegen ist es wichtig zu prüfen. Und für das Prüfen des Geistes kriegen wir auch ein Kriterium geliefert, wenn wir weiterlesen in 1. Johannes 4. Da heißt es dann in Vers 2, an folgendem Merkmal könnt ihr erkennen, ob es sich um den Geist Gottes handelt. Wer bekennt, dass Jesus Christus ein Mensch von Fleisch und Blut wurde, hat den Geist Gottes. Wer das leugnet, aus dem redet nicht der Geist Gottes, sondern der Geist des Antichrist. Ganz einfache Sache eigentlich. Wörtlich heißt es in der Elberfelder, der ins Fleisch, Jesus Christus ins Fleisch gekommen. Ich werde gleich noch darauf eingehen, was das eigentlich heißt. Aber das ist eine ganz einfache Unterscheidung. Wie steht der Verfasser, wie steht der Redner zu Jesus? Und ansonsten ist das der Geist des Antichrist. Der Antichrist, ja, ist natürlich einmal die Person da, die ultimativ dann am Ende der ganzen Sache auftreten wird auf der Weltbühne, den Jesus dann besiegen wird. Aber es sind viele Antichristen ausgegangen, heißt. Anti heißt ja eigentlich gegen, ne? Und man sagt, ja, klar ist der Antichrist gegen Christus. Aber das ist nicht der eigentliche Punkt. Diese Präposition, die heißt auch anstelle von. Und er will natürlich den Platz von Christus einnehmen, anstelle von Christus. Ne? Das soll uns so untergejubelt werden. Und das muss eben geprüft werden. Und dazu Jesus Christus ins Fleisch gekommen. Und das ist eben dieser Jesus, der kommt ja nicht von irgendwoher. Wenn das heißt ins Fleisch gekommen, dann war der ja mal woanders. Und er war beim Vater. Das ist der Schöpfer Logos, der vom Anfang an der Schöpfung dabei war, der die Herrlichkeit des Vaters verlassen hat und der Mensch geworden ist. Aus Liebe zu dir und mir ist er Mensch geworden. Er hat sich erbarmt und er wollte wieder eine Beziehung haben, dass wir eine Beziehung haben zu Gott, dem Vater. Und da steht die Sünde im Weg. Und da hat er Schluss gemacht mit der Sünde. Er hat bezahlt, er hat bezahlt. Er hat den Plan des Vaters erfüllt. Das ist der ins Fleisch gekommene Jesus. Er hat bezahlt am Kreuz. Er hat die Sünde weggenommen. Es muss nicht mehr geopfert werden jedes Jahr. Die Sünde ist weggenommen. Er hat mit seinem Blut hat er bezahlt. Er hat den Preis bezahlt. Und er hat die Sünde, die Schuld der Welt aus der Vergangenheit, aus der Zeit seiner Gegenwart und alles auch, was noch kommen wird, das hat er ein für alle Mal genommen, sodass der Weg frei ist zum Vater. Und wenn wir prüfen, wenn ich jetzt hier sagen würde, ja, ich habe von Jesus gesagt bekommen, die meisten von euch werden gerettet, aber es gibt hier vier Personen, die werden nicht das ewige Leben haben. Dann prüfst du, baut das auf, ermahnt das, ist das Trost? Nein, das wäre Verdammnis. Und das würde diesem ins Fleisch gekommenen Jesus widersprechen, denn da gibt es immer Hoffnung. Ne? Es gibt immer Jesus, meine Hoffnung lebt. Ne? Mir gesungen, es gibt immer Hoffnung, es gibt immer einen Ausweg. Und er ist gekommen, um sein Leben zu geben. Ne? Für viele Menschen, ne? Wer das annehmen will, der ist gerettet. Da gibt es keine Verdammnis bei Jesus. Das ist dieser ins Fleisch gekommene Jesus. Und wenn der da ist, der für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, wenn dieser Jesus da ist, dann ist das der richtige Geist. Und da können wir prüfen. Kannst du prüfen, Zeugen Jehovas, wie stehen die zu Jesus? Na, das ist ein anderer Jesus, der ist auch nicht Gott. Wie steht der Islam zu Jesus? Ja, die haben den Jesus, das ist ein Prophet, aber die Beziehung zum Vater, Vater-Sohn-Beziehung, die wird geleugnet. Das sind alles antichristliche Gruppierungen oder Religionen. Ne? Die haben nicht diese Kriterien, diese Prüfkriterien erfüllt. Und der ins Fleisch gekommene Jesus ist natürlich auferstanden und ist beim Vater, sitzt zur Rechten des Vaters und setzt sich für uns ein. Er ist unser hoher Priester. Amen. Ich möchte nochmal so zum Abschluss, so als Take, wie man so heute so sagt, so Take-Home-Message, nochmal diese Prüfkriterien, finde ich erstaunlich, wie sich eben ja, so Arzneistoffprüfungen so Parameter auch im geistlichen Bereich anwenden lassen. Identität, ne, das ist immer das A und O. Wovon wird gesprochen? Von welchem Gott? Von welchem Jesus wird hier geredet? Gehalt. Wir brauchen die ganze Schrift. Ne? Wir dürfen nicht irgendwie so lecker unsere Leckerbissen da herauspuppeln und den Rest können wir vergessen. Nein, wenn wir ein korrektes Gottesbild haben, gesamte Schrift. Reinheitsprüfungen, ne? Und da wirklich prüfen, ist da irgendeine persönliche Note dabei, das darf ja sein, muss ich nicht akzeptieren, aber das Gute behalten wir, aber hütet euch vor der Schlange, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, Götzen und so weiter. Herr Jesus Christus, danke, danke, dass du uns immer wieder zur Seite stehst, dass wir keine Angst haben brauchen, auch keine Angst vor Veränderungen, weil du lebst, weil unsere Hoffnung lebt, und danke, dass du uns zur Seite stehst, dass du uns deinen Geist gegeben hast, dass wir auch prüfen können, danke, dass wir einen Verstand haben, danke für all die Dinge, die du uns zur Verfügung stellst, dass trotz moderner Technologien, dass wir dich haben, Herr, dass du uns auch und sogar auf übernatürliche Weise kannst du uns da entgegenkommen. Und ich möchte jetzt einfach bitten hier, dass du uns da trainierst, dass wir auch wirklich lernen zu prüfen, egal wo wir stehen im Leben, dass wir das auch in diesem Jahr trainieren, dass wir in deinem Wort forschen, Herr, dass wir ja wirklich zu Forschern werden in deiner guten Schrift, und dass wir uns das zu eigen machen, dass wir es uns verinnerlichen, dass wir diese Wahrheiten, die da stehen, dass wir sie akzeptieren, dass wir sie annehmen und dass es unsere neue Messlatte wird, an der wir prüfen können. Ja, wir wollen das alles zu deiner Ehre tun, Herr Jesus. Amen.